Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
30 Jahre deutsche Einheit feiern wir heute und zu Gast in Leute ist eine Frau, die die Wende damals mitgestaltet hat. Sie war aktiv in der Bürgerrechtsbewegung der DDR, hat am 4. November 89 auf dem Alexanderplatz vor einer riesen Menschenmenge gesprochen. Später wurde sie Ministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg, Sprecherin des Bundesvorstands von Bündnis 90 Die Grünen und hat dann als Nachfolgerin von Joachim Gauck die Leitung der Behörde für die Stasi Unterlagen übernommen. Zu Gast in Leute ist Marianne Börtler. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Frau Hein.
Sie sind mir Corona-bedingt aus Berlin zugeschaltet. Lassen Sie uns gemeinsam erstmal eine kleine Reise in die Vergangenheit machen.
Ich habe das im Fernsehen mitbekommen und ich konnte das gar nicht glauben.
Die DDR hat von sofort an ihre Grenzen zum Bundesgebiet und nach West-Berlin bis auf Weiteres geöffnet.
Die Winde der Veränderung haben an Deutschland nicht vorbeiziehen können.
Es war eine unbeschreibliche Sache, wenn man vor der Mauer gestanden ist.
Wo halt die Grenzpfähle aufgemacht und die Leute nur noch geströmt und geströmt sind.
Das berührt mich noch unheimlich, weil das so eine richtige Befreiung war für die Menschen. Ne?
Ich weiß, dass wir vom Fernseher gesessen haben und das angeschaut haben und teilweise uns auch einfach die Tränen gekommen sind. Ja.
Ich habe erlebt, dass um 21.25 Uhr das erste Pärchen Tränen aufgelöst auf uns zugelaufen kam, als sie die Westberliner weiße Linie erreicht hatten. Sind mir beide um den Hals gefahren und wir haben alle gemeinsam geweint.
Seid willkommen in Berlin.
Alle waren glücklich. Es war eine ganz, ganz tolle Atmosphäre damals in Berlin.
Berliner Bär kennt keine Grenzen mehr.
Es ist fantastisch. Es ist wirklich, dass ich das erlebe.
Ich hab nicht mal einen Ausweis bei.
Ich begreife das ja nicht. Ich habe gesehen, wie die Mauer gebaut wurde und wie sie jetzt wieder fällt. Ich stehe hier völlig fassungslos. So was gibt es da ja nicht.
Ich habe Gänsehaut gekriegt damals, als ich es gesehen habe. Und auch jetzt, wenn ich dran denke, ich bekomme immer noch Gänsehaut.
Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Gott segne unser deutsches Vaterland.
Frau Börtler, was geht in Ihnen vor, wenn Sie heute gut drei Jahrzehnte später solche Stimmen hören?
Naja, ich habe den Abend schon in ganz toller Erinnerung. Aber zugleich habe ich auch darüber nachgedacht, warum die Erinnerung bei Ihnen ebenso wie bei vielen anderen immer am 9. November beginnt. Für mich waren die entscheidenden Stunden und Tage, die waren lange davor, also schon im Oktober. Die Mauer konnte ja erst fallen, nachdem es eine Revolution in der DDR gab und die SED kapituliert hat. Das ist für mich immer so ein bisschen Stückwerk, wenn man erst mit dem Mauerfall beginnt.
Das ist natürlich das, was sich emotional bei den Leuten am meisten festgesetzt hat, auf beiden Seiten Deutschlands.
Kommt drauf an, bei wem, ja.
Sie gehörten damals mit zu den Rednern bei der großen Demo auf dem Berliner Alexanderplatz am 4. November 89. Wie viele Menschen da waren, da gibt es nur vorsichtige Schätzungen, die variieren von 200.000 bis 1 Million, also auf jeden Fall ganz schön viele. Auch Sie hatten vorher, nehme ich mal an, noch nie vor so einer Menschenmenge gesprochen. Was haben Sie gedacht, als Sie oben auf der Bühne gestanden haben und die Menschen haben Ihnen unten zugehört?
Also ich hatte natürlich weiche Knie, als ich da hochging. Aber dann stellt man auch fest, dass es keinen großen Unterschied macht, ob man nun vor 200 Leuten in der überfüllten Gethsemane-Kirche spricht oder auf so einem großen Platz. Was das wirklich Tolle war, dass sowas überhaupt stattfand, dass das möglich war. Ich bin ja schon eine Weile vorher auf dem Platz gewesen, auch weil ich so ein bisschen was gegen mein Lampenfieber machen wollte. Und da kamen die Leute von überall her mit leuchtenden Gesichtern und diesen ganzen Transparenten und Plakaten, die sie getragen haben. Man muss ja immer sehen, das war ein Tag, an dem viele, viele sich zum ersten Mal gewagt haben, aus dem vertrauten Raum zu Hause auf die Straße zu gehen, öffentlich zu zeigen, was sie denken und was sie sich wünschen. Und das hat natürlich eine unglaubliche Dynamik erzeugt.
War Ihnen damals klar, das, was heute hier passiert ist, dass so viele Menschen gegen Gewalt und Willkür demonstrieren und für ihre Freiheit eintreten, das lässt sich nicht mehr zurückdrehen?
Das habe ich bereits am 9. Oktober empfunden. Also der 9. Oktober war ja der Höhepunkt der Demonstrationen in Leipzig und auch der Ereignisse in Berlin. Vorausgegangen war sehr viel Gewalt, auch von Polizei und Sicherheitskräften gegen friedliche Demonstranten mit Kerzen. Und der 9. Oktober war dann der Höhepunkt, wo wir alle dachten, jetzt kommt zum Showdown, mindestens in Leipzig. Und dann stellte sich eben am Abend heraus, dass die SED kapituliert hatte. Und von da an gab es keine Hetzjagden mehr auf Demonstranten und die Menschen wurden immer mutiger. Das insofern war der 4. November in meiner Sicht kein Risiko mehr.
Aber wenn man Ihnen damals gesagt hätte, in 5 Tagen wird die Mauer fallen, hätten Sie es geglaubt?
Nein, das nicht. Das war natürlich eine große Überraschung für uns alle, ja.
Noch unglaublicher wäre es vermutlich gewesen, wenn Ihnen jemand gesagt hätte, ein gutes Jahr später, am 3. Oktober 90, gibt es die deutsche Einheit, oder?
Das hat kaum jemand so gesehen. Also das war auch, selbst dann, als die deutsche Einheit im Gespräch war, das fing ja so im Dezember ungefähr an, also Ende November, Dezember, wurden dann die Rufe laut, wir sind ein Volk und der Ruf nach der deutschen Einheit und es gab dann auch die ersten politischen Ideen dazu. Aber selbst zu dieser Zeit haben alle noch mit einem mehrjährigen Prozess gerechnet. Also selbst Helmut Kohl hat ja, ich glaube, im Februar 1990 noch gesagt, die deutsche Einheit kann ganz schnell kommen. Das kann schon in 3-4 Jahren soweit sein. Also, dass das innerhalb von Monaten, muss man schon sagen, soweit sein würde, das, glaube ich, hat niemand gesehen.
Jetzt wollten ja auch viele die deutsche Einheit gar nicht so schnell. Auch Sie haben damals gesagt, lasst uns das langsamer angehen. Im Rückblick sagen Sie heute, es hätte zum Tempo der deutschen Einheit inklusive der Währungsunion keine vernünftige demokratische Alternative damals gegeben. Wieso sehen Sie das inzwischen
ja,
so?
Ja, die Betonung liegt auf demokratisch, weil man, wenn man den Willen der großen Mehrheit der Ostdeutschen sieht, dann muss man einfach sehen, die wollten das. Die wollten die Einheit sehr, sehr schnell. Die wollten Teil der Bundesrepublik sein. Und wenn man einen anderen Weg gegangen wäre, einen Weg, zu dem ich damals vor den Volkskammerwahlen, den ersten Freien in der DDR, noch ermutigt hat, dann hätte man das gegen den Willen großer Mehrheiten durchsetzen müssen. Also man hätte es nicht auf demokratischem Wege verzögern können. Und insofern muss man es dann akzeptieren, obwohl dieses Tempo natürlich auch eine ganze Reihe von Nebenwirkungen hatte, die den Menschen das Leben schwer gemacht haben. Aber es war so, die Leute wollten es und wir kamen gerade aus einer Gesellschaft, in der immer wenige wussten, was für die meisten gut ist. Das kam also nicht in Frage.
Würden Sie dennoch sagen, diese wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der die deutsche Einheit vollzogen wurde, ist mit dafür verantwortlich, dass man heute, 30 Jahre später, oft noch das Gefühl hat, eine echte innere Einheit gibt es letztlich immer noch nicht?
Ach, es mag dafür viele Gründe geben. Also über das Tempo haben wir schon gesprochen. Dazu gab es meiner Ansicht nach keine Alternative. Da habe ich mich auch getäuscht. Aber in der Art und Weise, wie sich die Einheit vollzogen hat, glaube ich, hätte es durchaus noch die eine oder andere Entscheidung gegeben, von der ich mir damals gewünscht habe, dass sie anders fällt und von der ich auch heute meine, dass es uns in Ost und in West gut getan hätte.
Was denn zum Beispiel?
Ja, beispielsweise der Weg über eine gemeinsame verfassungsgebende Versammlung. Das hätte man alles nicht vor dem Tag der deutschen Einheit geschafft. Aber man hätte sich darauf miteinander verständigen können, dass eine gemeinsame neue Verfassung entwickelt wird, die wahrscheinlich gar nicht so viel anders als das Grundgesetz ausgesehen hätte. Aber die wäre dann in einer Volksabstimmung angenommen worden. Das hätte auch die Ostdeutschen so zum demokratischen Subjekt gemacht, ne? Und dann gab es natürlich eine ganze Reihe von Einzelentscheidungen, unter anderem die, dass komplett das gesamte Gesetzes- und Regelungswerk in einem unglaublichen Tempo auf den Osten übertragen wurde. Das war keineswegs alternativlos. Man hätte es hier und da auch anders machen können. Also ich nenne mal ein Beispiel. In der Frage der Schwangerschaftskonflikte ist man einen anderen Weg gegangen. Da hat noch 2 Jahre lang verschiedenes Recht gegolten in Ost und West. Und dann hat der gesamtdeutsche Bundestag eine neue Regelung geschaffen, die sich sowohl von der Regelung in der DDR als auch von der Regelung im Westen unterschied und mit der wir ganz gut leben können. Und wenn man bei einer Reihe von anderen politischen Themen sich auch ein wenig mehr Zeit gelassen hätte und gesagt hätte, wir können doch diese deutsche Einheit zum Anlass nehmen, die eine oder andere Regelung in unserem gemeinsamen Land nochmal neu anzugucken und vielleicht nochmal zu überdenken, zu modernisieren. Dann hätten die Westdeutschen vielleicht das Gefühl entwickelt, der Osten kostet nicht nur Geld, der bringt auch politischen Mehrwert, jetzt die deutsche Einheit. Und die Ostdeutschen hätten nicht so das Gefühl gehabt, mehr oder weniger mit leeren Händen in die Einheit zu gehen.
Viele Ostdeutsche fühlen sich ja heute nach wie vor als Bürger zweiter Klasse. Meinen Sie, dafür sind tatsächlich solche Gründe, wie Sie eben genannt haben, verantwortlich? Oder ist es in erster Linie die nach wie vor schlechtere Wirtschaftskraft des Ostens?
Es gibt dafür viele verschiedene Gründe. Das hängt natürlich auch von den ganz persönlichen Lebensbedingungen ab. Es gab Leute, die haben sich riesig gefreut über die Revolution, den Mauerfall und die deutsche Einheit, sind danach aber beruflich nicht wieder auf die Füße gekommen. Da vergeht einem das Lachen dann irgendwann. Dafür habe ich auch viel Verständnis. Es gibt außerdem einen Streit um die Frage, diese nach wie vor bestehenden Unterschiede zwischen Ost und West, haben die ihre Hauptursachen in der Zeit nach 1989-90 oder in der Zeit davor, also in der Tatsache, dass wir in einer Diktatur gelebt haben, in einer Zwangswirtschaft und auch in einer Misswirtschaft. Und dass vieles dort, dass in vieler Hinsicht auch, was die freiheitliche Entwicklung betraf, wir natürlich weit zurück waren. Wir haben ja nicht so einen Modernisierungsprozess durchgemacht, wie das in der Bundesrepublik beispielsweise in den 70er und 80er Jahren der Fall war. Also es gibt viele Gründe, die liegen zum Teil vor 89, zum Teil nach 89, die den Ostdeutschen bis heute das Gefühl geben, irgendwie spielen wir hier eine Nebenrolle in der Bundesrepublik. Und wenn Sie dann gucken, wie viel Leute mit ostdeutscher Herkunft in den Gremien oder Vorständen oder Chefetagen sitzen, wo die wirklich wichtigen Entscheidungen getroffen werden, dann finden Sie das bestätigt. Dann sehen Sie, dass in dieser repräsentativen Demokratie Sie kaum repräsentiert sind als Ostdeutsche.
Aber
dort, also weder in Verbänden noch in den Medien, gucken sich die Chefetagen an. Nirgendwo oder fast nirgendwo, muss man sagen, haben wirklich Ostdeutsche mit das Sagen.
Aber woran, glauben Sie, liegt es? Liegt es daran, dass eben, wenn ein Westdeutscher das Sagen hat und in Rente geht zum Beispiel, automatisch einen Westdeutschen nachzieht? Oder liegt es vielleicht auch einfach daran, dass sich nicht so viele Ostdeutsche auf Chefposten bewerben?
Also ich hätte darauf in den ersten 10 Jahren nach 1990 anders geantwortet als jetzt. Damals waren ja wirklich Leute mit einer fortgeschrittenen Ausbildung und ausreichender Berufs- und Leitungserfahrung oft auch politisch kompromittiert. Und da mussten erst Leute nachwachsen, die dazu in der Lage gewesen wären. Aber nach einer ganzen Weile jetzt, wo es auch schon inzwischen Generationenwechsel gegeben hat, zählt dieses Argument meiner Ansicht nicht mehr. Und da vermute ich schon, dass es oft so, ich will nicht sagen Seilschaften gibt, aber Verbindungen, man kennt sich, man hat zusammen studiert, man war vielleicht selber zusammen im Jugendaustausch oder sonst wo. Und wenn wichtige Positionen zu besetzen sind, dann guckt man immer gerne darauf, wen kenne ich, wem kann ich vertrauen, wem traue ich das zu. Und da sind dann die Ostdeutschen oft im Nachteil, zumal wir aus so einer Kultur des Gerufenwerdens kommen. Also wir hatten in der DDR, hat man nicht gekämpft um Jobs und hat nicht sozusagen die Erfahrung gesammelt, die nötig sind, um sich so nach oben zu boxen, wenn ich das mal so formulieren darf. Das hat es kaum gegeben. Also das ist ja auch etwas, was man erst lernen, was man sich aneignen muss.
Aber Sie sind doch ein gutes Beispiel dafür, dass man das lernen kann.
Naja, ich bin wirklich überhaupt kein typisches Beispiel. Also ich habe ja dadurch, dass ich aus der Opposition der DDR kam und dann schnell in die Politik gegangen bin ich doch einen sehr anderen Weg gegangen als viele andere im Osten. Also da war ich, wenn Sie so wollen, Gewinnerin, aber habe natürlich auch meinen Preis dafür bezahlt. Das war ja alles nicht ganz einfach. Ich habe auch eine ganz gute Schule gehabt. Mein Arbeitsplatz war ja in der evangelischen Jugendarbeit. Da konnte ich mich ja auch so ein bisschen freischwimmen, ne? Aber es gibt genug Leute, glaube ich, im Osten, die auch die Fähigkeit gehabt hätten, früh mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber ihnen wurde das in vielen Fällen nicht zugetraut.
Können Sie es denn heute verstehen, wenn ein Ostdeutscher sagt, so schlimm war es in der DDR doch gar nicht, es gab auch gute Dinge, also so ein bisschen Ostalgie betreibt?
Also ich teile diese Haltung natürlich nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen verwechseln sozusagen ihr eigenes ganz, ganz persönliches Leben. Auch natürlich sitzt man auch in einer Diktatur am Strand oder auf einer Wiese und verliebt sich und liebt seine Kinder und so. Also vieles an unserem Leben war natürlich auch, hatte auch eine große Normalität. Und wir waren alle auch ein paar Jahrzehnte jünger. An die Zeit denkt man ja auch immer gerne zurück. Aber wenn es um die Frage geht, ob die politischen Verhältnisse besser gewesen wären, was ja auch einige behaupten, das würde ich bestreiten.
Was war denn tatsächlich in Ihren Augen besser im Osten als im Westen Deutschlands?
Also mit Blick auf Politik, auf gesellschaftliche Organisationen und so war, finde ich nicht viel.
Was war denn zum Beispiel mit dem Thema Emanzipation? Ja, die Frauen waren dort viel stärker berufstätig als im Westen.
Na, das ist ja nur ein Teil dessen, was man als Emanzipation bezeichnet. Ich will das nicht geringschätzen. Das ist für die meisten Frauen oder für alle Frauen, kann man fast sagen, eine Selbstverständlichkeit war, einem Beruf nachzugehen und das auch, wenn man Kinder hatte. Das ist richtig, aber das hatte erstens seinen Preis, weil die Frauen diese neue Rolle dazu gewonnen haben, aber die alte nicht losgeworden sind. Also es gab, ich glaube, die meisten Frauen in der DDR, die mehrere Kinder hatten, im Beruf waren, sich vielleicht noch weitergebildet haben, denn nach Feierabend noch anstehen mussten und dann immer noch für den Appenknopf des Ehemanns verantwortlich waren, die waren absolut im Stress, weil zur Emanzipation eben nicht nur gehört, berufstätig zu sein, sondern da gehört auch ein gesellschaftliches Nachdenken über Geschlechterrollen. In der DDR hieß Emanzipation für Frauen, ich stehe meinen Mann. Ich arbeite so wie und ich lebe so wie Männer. Und das kann es ja nicht sein. Da hat man ja gar nicht genügend Freiraum, um sich auch selber weiterzuentwickeln. Ich habe manches über weibliches Selbstverständnis eigentlich erst gelernt, als ich dann in den 90er Jahren mit meinen Westfreundinnen darüber diskutiert habe.
Sie selbst haben als eine der wenigen Frauen keine ihrer drei Töchter in eine Krippe gegeben, was ja in der DDR absolut üblich war. Warum nicht?
Das stimmt auch nicht ganz. Bei der Ältesten haben wir mal den Versuch gemacht, aber der war dann geeignet, dass wir es ganz schnell wieder bleiben lassen. Das Kind immer weint rein und ich weint raus. Es gab ja da keine Eingewöhnungszeiten. Man hat auch ein kleines Kind abgegeben. Und weg war's. Und dann, ich hielt nicht viel von den DDR-Krippen, was nicht gegen jede der Erzieherinnen spricht, aber das System war nicht sehr kindgerecht, so kann ich das mal sagen. Und deswegen haben wir uns entschieden, die Kinder nicht in die Krippe zu geben.
Das war ja nicht das erste Mal, dass Sie eigene Wege gegangen sind. Mit 15 hatte Ihr Schuldirektor Sie damals vor die Wahl gestellt, entweder weiterhin in der jungen Gemeinde, sprich in der Jugendgruppe Ihrer evangelischen Kirche zu sein oder in der FDJ. Beides zusammen ginge nicht. Sie hatten 2 Wochen Bedenkzeit und haben dann gesagt, ich trete aus der FDJ aus.
Damit hat er nicht gerechnet.
Haben Sie das mit sich alleine ausgemacht oder mit jemandem besprochen?
Nee, ganz überwiegend mit mir alleine. Meine Mutter war zwar eine Freiheitsfreundin, ich habe viel von ihr gelernt, also politisch waren wir nicht weit auseinander, aber sie hatte immer Angst um mich und hatte Angst, dass ich mir die Zukunft verderbe oder irgendwie Ärger kriege und deswegen hätte sie mir sicherlich abgeraten, aus der FDJ auszutreten. Das habe ich dann lieber nicht vorher zu Hause gesagt.
Aber sie hat sie dann nicht im Nachhinein noch versucht, von der Entscheidung abzubringen?
Nein, das auf keinen Fall.
Wie offen wurde bei Ihnen zu Hause über die Politik in der DDR gesprochen?
Absolut offen. Absolut offen. Also bei uns liefen natürlich auch die Westsender. Wir lebten ja in Berlin. Also RIAS Berlin und Senderfreies Berlin, das waren unsere Haussender, wenn Sie so wollen. Später denn das Westfernsehen. Meine Mutter hat uns von Fernseher gesetzt, wenn eine Bundestagsdebatte war und hat gesagt, guckt euch das an, das ist Demokratie. So lief das bei uns. Und als Willy Brandt Kanzler wurde, hat sie eine Flasche Sekt aufgemacht. Das war sehr westbezogen, sehr offen. Ich erinnere mich immer noch an den Stoßseufzer meiner Mutter. Ich wünsche mir so, dass ihr noch mal die Freiheit kennenlernt, ja. Ja, sie hat es dann zum Glück noch erlebt.
Mit Ihnen und Ihrer Schwester zusammen vor dem Mauerbau die DDR zu verlassen, als es noch leichter möglich war, war das für Ihre Mutter nie eine Alternative?
Ich glaube, sie hat manchmal drüber nachgedacht, aber da fehlte ihr wahrscheinlich der Mut, so allein mit zwei Töchtern nochmal beruflich ganz neu anzufangen. Und dann kam noch hinzu, dass meine Großmutter, also ihre Mutter, bei uns im Haushalt wohnte und die wollte auf keinen Fall, die wollte nicht weg. Und damit fiel das für meine Mutter auch aus. Aber vielleicht hat das erste eine größere Rolle gespielt, dass meine Mutter ein bisschen ängstlich war, ob sie so ein ganz neues Leben anzufangen schafft.
Sie haben für sich ja dann später die Kirche als und die Gemeindearbeit in der Kirche so als Refugium erlebt. Wann ist Ihnen klar geworden, das, was wir in den Schutzräumen der Kirche machen, ist ein Stück politische Opposition?
Also ich will dazu noch mal was sagen zur Rolle der Kirche so in den 80er Jahren in der DDR. Das, was wir so normalerweise machen, uns mit Leuten treffen, Themen diskutieren, Veranstaltungen besuchen, das war ja ganz überwiegend strafbewehrt und fand nur sozusagen unter dem strengen Regime der SED statt. Und wenn man mit bestimmten Dingen nicht einverstanden war, mit Ökologie oder mit ganz bestimmten Lebensfragen auch, oder wenn man einfach nur den Wunsch hatte, weil man selbst ein behindertes Kind hatte, mit anderen Eltern von in der gleichen Lebenssituation sich regelmäßig zu treffen, dann wäre das illegal gewesen, wenn die sich irgendwo in der Wohnung getroffen hätten. Also konnte man nur raten, geht doch mal zur nächsten Kirchengemeinde und fragt, ob ihr da einmal im Monat einen Raum bekommt. Und so sind im Rahmen der Kirche die ganzen Gruppen entstanden. Friedensgruppen, Umweltgruppen, Lesbengruppen, Schwulengruppen. Das alles konnte nur in der Kirche stattfinden, aber natürlich nicht überall, weil die Entscheidungen hingen ja von den Kirchengemeinden ab und die waren auch sehr unterschiedlich geneigt, diese Gruppen, die ja zum Teil auch so einen alternativen Lebensstil hatten, überhaupt in ihre Räume zu lassen. Das gab ein paar Gemeinden, die haben das gemacht, die haben das auch tatsächlich als so eine Art politischer Diakonie empfunden. Und andere haben ihre Türen lieber verschlossen gelassen. Also das haben wir dann sehr schnell immer mitbekommen, wo wir willkommen sind und wo nicht. Und dann gab es natürlich sehr viele Leute, die unter Normalbedingungen, weiß ich, vielleicht Historiker geworden wären, Soziologen oder Juristen oder Lehrer. Und die wussten, das wird nichts in der DDR. Ich kann mich nicht so verbiegen. Also versuche ich lieber bei der Kirche eine Ausbildung, Pfarrer zu werden oder so wie ich, Gemeindehelferin. Und das sind natürlich Leute, die der Kirche sehr zugute gekommen sind, politisch sehr wache Leute, die dann aber auch später natürlich, als es möglich war, den kirchlichen Weg verlassen haben und in die Politik gegangen sind oder in andere Berufe, von denen sie schon immer geträumt haben.
Aber was Sie gerade erzählt haben, das war der Stasi natürlich auch klar, was ja, da hinter klar. den Mauern der Kirche passiert.
Ja.
Hatten Sie bei Ihren Versammlungen nie Angst, dass es schiefgehen kann, dass Sie verhaftet werden?
Na, innerhalb der kirchlichen Räume wäre das schon sehr überraschend gewesen, weil wir wussten, dass die SED großen Wert darauf legt, international als humaner Staat dazustehen. Und damit hätte es sich nicht vertragen, wenn man die Glaubensfreiheit auf diesem Wege angreift. Natürlich gab es immer wieder Versuche, die Kirchen davon abzubringen. Die Pfarrer wurden zitiert und die Gemeindekirchenräte. Aber innerhalb der kirchlichen Räume fühlten wir uns vergleichsweise sicher. Das wurde erst kritisch, als wir rausgingen. Und natürlich sind etliche Menschen, die sich auf diese Weise engagiert haben, in dieser Zeit auch verhaftet worden. Also unter meinen Freunden sind viele, die längere Zeit auch im Knast verbracht haben.
Sind Sie selbst mal verhaftet
worden? Aus politischen
Gründen.
Ja, aber immer nur für ein paar Stunden.
Sie durften ja vor dem Mauerfall, weil Sie bei der Kirche beschäftigt waren, schon mal in den Westen reisen. Wieso hat man Ihnen das erlaubt?
Das gehörte auch so zu den großen Ausnahmen. Man bekam entweder dieses Privileg, reisen zu dürfen, weil man hoffte, dass man dann auch zu Gegenleistungen bereit ist. Bei mir war es anders. Ich hatte drei kleine Kinder und die Wahrscheinlichkeit, dass ich wegbleibe, dass ich nicht zurückkomme in die DDR, die war sehr gering. Und deswegen, weil die DDR auch nicht wollte, dass es heißt, die Leute aus der DDR-Kirche dürfen nie in den Westen fahren, hat immer so ganz gezielt welche rausgesucht, die durften dann, die sie so als aus verschiedenen Gründen so als sichere Kandidaten angesehen hat.
Hat sie denn, als sie nach dem Mauerfall im Westen waren, trotzdem noch was überrascht?
Ich habe ja immer gedacht, bei uns sind so viele Menschen angepasst und so voll von vorauseilendem Gehorsam oder ängstlich, weil wir in einer Diktatur leben. Und als ich dann im Westen war, habe ich erlebt, hier gibt es ja auch so viele Feiglinge, auch so viele, die um irgendwelcher Vorteile willen nicht wagen, ihre Meinung offen zu sagen. Und das fand ich schon enttäuschend, dass Menschen in einer Freiheit leben, kein Risiko eingehen, jedenfalls kein größeres, und trotzdem sich immer meinen, angepasst verhalten zu müssen.
Wie haben Sie denn die politische Kultur ansonsten erlebt, die Diskussion, die geführt worden? Sie waren ja bei Bündnis 90 aktiv, sind da mit den Grünen zusammengekommen.
Ja, das war schon herb. Die Grünen waren damals noch etwas anders als heute. Also diese Diskussionen waren sehr kämpferisch, sehr, sehr konfrontativ. Und als wir da als kleines Trüppchen vom Bündnis 90 dann in Bonn, war das ja noch zum ersten Mal, mit der Bundestagsfraktion zusammentrafen, das war schon in gewisser Weise ein Kulturschock, weil wir kamen aus einer völlig anderen Kultur. Bei uns genügten leise Töne, auch schon für eine Provokation, manchmal auch ein weggelassener Satz. Wir hatten es gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen, und wir konnten es uns auch aus politischen Gründen nicht leisten, uns gegenseitig zu zerfleischen und zu bekämpfen. Dazu war unser gemeinsamer Gegner viel zu mächtig. Deswegen war diese ständige aufgeheizte Kampfstimmung damals für mich schon sehr, sehr fremd.
Sie sind ja dann Bildungsministerin geworden in Brandenburg. Und auch dieses Amt war Ihnen naturgemäß erstmal völlig fremd. Sie hatten ja vorher sich politisch engagiert, aber so ein institutionalisiertes Ministeramt ist natürlich nochmal was ganz anderes.
Absolut. Ja.
Was mussten Sie damals alles lernen?
Eigentlich alles. Also ich hatte mich immer mit dem Thema Schule auseinandergesetzt, aber ich war keine Schulpolitikerin. Also rein fachlich musste ich viel dazulernen. Aber dann vor allen Dingen auch, wie so eine Verwaltung funktioniert und wie man im politischen Raum agiert. Und dass Demokratie jetzt nicht heißt, dass alles so geschieht, wie ich mir das vorstelle.
Schade eigentlich, genau.
Sondern dass man darum ganz schön kämpfen muss und manchmal auch zurückstecken muss. Das ging ja schon bei den Koalitionsverhandlungen los, dass wir natürlich lauter tolle Ideen hatten, aber zur Koalition gehörten drei Parteien und da musste man sich erstmal verständigen und Kompromisse schließen und so. Und so ging das dann weiter. Dann war die ganze Frage mit der Auseinandersetzung, wer aus dem Osten darf weiter jetzt in der Schulverwaltung arbeiten, wer lieber nicht. Was machen wir mit den Lehrern, mit denen die politisch sozusagen kompromittiert sind. Also es waren 100 Entscheidungen. Ich wusste ja nicht mal, was ein Staatssekretär ist, als ich da anfing, ja.
Also Ihre Lernkurve war dann sehr hoch in der Zeit.
Sehr hoch. Ich glaube nicht, dass es in meinem Leben irgendwann noch mal 2 Jahre gegeben hat, in denen ich so viel gelernt habe wie in dieser Zeit.
Sie hatten ja in Ihrem Amt als Ministerin zusätzlich noch die skurrile Situation, dass Ihr Ex-Mann Wolfgang, der Vater Ihrer Töchter, während Ihrer Ministerzeit SPD-Fraktionschef war.
Ja.
Flogen da die Fetzen?
Nö, das nicht. Wir saßen auch zusammen im Koalitionsausschuss und wir hatten ja sowas wie eine friedliche Scheidung hinter uns und die lag auch schon eine Weile zurück, sodass es eher stabilisierend war, weil wir konnten uns ja verständigen, was wirklich gemein war von ihm. Ja, ich war ja auch Sportministerin und habe eigentlich keine Ahnung von Sport. Und immer wenn ich in dieser Eigenschaft da vor dem Landtag eine Rede halten musste, saß er wirklich breit grinsend in der Bank, weil er genau wusste, die hat keine Ahnung und redet jetzt daher.
Aber
das fand ich nicht sehr nett.
Aber er war nicht so nett, dass er in die Reden geschrieben hätte. Hätte er ja auch machen können.
Nein, bestimmt nicht.
Konnten Sie denn mit ihm drüber sprechen, wie sehr Sie die Stasi-Verstrickungen des damaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolbe beschäftigt haben?
Wenig. Es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass wir da sehr verschiedener Meinung sind in der Beurteilung so dieser Stasi-Zusammenarbeit. Wir haben auch nicht so viel Gelegenheit gehabt, darüber zu sprechen.
Sie haben dann 1992 für großes Aufsehen gesorgt, als Sie als Bildungsministerin zurückgetreten sind. Mhm. Eben weil es Stasi-Vorwürfe gegen den Ministerpräsidenten Manfred Stolpe gab und Sie ihn nicht decken wollten und dazu schweigen wollten. Gab es denn damals in der Regierung sowas wie ein überparteiliches Übereinkommen? Wir schweigen das tot?
Das gab es nicht, aber ich hatte nicht geschwiegen, habe mich in Interviews zu dem Thema geäußert. Einmal auch im Spiegel und dann noch irgendwo anders. Und daraufhin hat er mich zu sich gebeten und hat mir das Versprechen abverlangt, dass ich mich öffentlich nicht mehr zu dem Stasi-Thema und ihm äußere. Und da habe ich zuerst zugestimmt und habe dann aber wenige Tage danach gemerkt, das geht nicht für mich, das kann ich nicht akzeptieren. Ich kann mir nicht immer den Mund verschließen bei einem Thema, was mir so wichtig ist. Und bin dann zurückgetreten. Das war eine sehr, sehr schwere Entscheidung, weil ich gerne noch dieses Amt weiter inne gehabt hätte.
Sie sind dann erstmal Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen geworden und haben im Nachhinein gesagt, da war ich wirklich falsch. Warum?
Es hatte auch zu tun mit dem damaligen Zustand der Partei, der sehr sozusagen noch in Flügel zerrissen war. Aber ich habe mich einfach überlastet. Also die Grünen, die haben es ja mit den Quoten. Und wir waren sozusagen vierfach quotiert. Ne? Also Mann, Frau, Bündnis 90 Grün, Ost-West und die beiden Strömungen. Also wir waren im Grunde genommen 8 Personen. Wir zwei, Ludger Vollmer aus Nordrhein-Westfalen und ich. Und mir war das ehrlich gesagt zu viel. Ich habe das nicht geschafft und ich habe dann auch zu spüren bekommen, so die Zurückhaltung oder die Ablehnung von manchen. Es hat sich ja keineswegs jeder bei den Grünen gefreut, mit den Leuten vom Bündnis 90 zusammenzugehen. Es gab ja da auch andere Vorstellungen. Und das war für mich eine harte Zeit. Ich fühlte mich da irgendwie schwach und unterlegen. Also es war nicht meins. Und vielleicht lag es auch daran, dass Parteiarbeit, anders als beispielsweise ein Ministeramt oder die Arbeit in einem Parlament, weniger Sacharbeit an einem Thema ist, sondern da geht es halt ums Ganze, um die Macht und um Wahlkämpfe und so. Und das ist nicht so meins.
Ab 2000 haben Sie dann die Behörde für die Stasi-Unterlagen von Joachim Gauck übernommen und haben dieses Amt als Bundesbeauftragte für 11 Jahre ausgeübt. Was war Ihnen denn in dieser Zeit damals am wichtigsten?
Dass alle, die von der Stasi überwacht wurden, die Möglichkeit haben, nachzuverfolgen, was ihnen widerfahren ist und auch zu erfahren, wer sie verraten und betrogen hat. Aber dabei, also das war auch sozusagen etwas, was in all den 10 Jahren so kontinuierlich ein wichtiges Thema war. Auch die Erleichterung der Menschen zu erleben, die dann irgendwann die Dinge auch hinter sich lassen konnten, weil sie endlich verstanden haben, was da passiert ist. Oder eine andere Frau, die jahrelang gezögert hat, in die Akten zu schauen, weil sie Angst davor hatte, sagte mir mal, Frau Büttler, jetzt habe ich das letzte Woche gemacht und ich bin unglaublich erleichtert. Jetzt glaube ich erst wirklich, dass ich meinen Leuten vertrauen konnte. Also dieses Leben in einer Diktatur ist ja auch eng verknüpft mit Misstrauen. Ne? Und sie wäre das nicht losgeworden, ohne nicht mal in die Akten zu schauen. Bei anderen ging es nicht so glimpflich ab. Die haben sehr, sehr bittere Wahrheiten da schlucken müssen. Aber das was ist sozusagen das eine Kapitel. Das andere Kapitel ist, dass die Akten ein sehr wichtiges Mittel sind für Publizistik und für die Wissenschaft. Das war uns in dem Umfang damals gar nicht so klar. Das hat sich herausgestellt. Das wird auch noch so bleiben. Wenn man zu DDR-Themen forscht, wird man an den Stasi-Akten nie vorbeikommen, weil die haben wirklich über unglaublich viele Lebensbereiche auch Berichte gesammelt, nicht nur über Personen. Und das Dritte ist, dass die Akten natürlich auch ein sehr gutes Material sind, anhand dessen man begreifen kann, wie eine Diktatur funktioniert, warum die einen standhaft bleiben und anständig und die anderen zu Verrätern werden. Nebenbei bemerkt muss man immer wieder sagen, dass die Akten eben auch beweisen, dass die Menschen in der DDR kein Volk von Spitzeln und Verrätern waren. Ich habe das ganz oft in Vorträgen immer gefragt, was glauben Sie denn, wie viel Prozent der DDR-Bevölkerung für die Stasi gearbeitet haben? Und da lagen die Schätzungen immer bei 20, 30, 40, manchmal 50%.
Ich hätte jetzt auf 10% getippt. Ja,
es waren aber weniger als 2, und zwar alle zusammengenommen. Wow. Also die Hauptamtlichen und die, ich sage nicht gern ehrenamtlich, also die Nebenamtlichen. Das waren weniger als 2%, nicht? Und dann kann man mit den Leuten gut drüber reden, wie kommt es denn, dass wir alle anders geschätzt haben? Und das hat natürlich einerseits mit der Staatssicherheit zu tun. Die wollte ja, dass das Gefühl entsteht, wir sind überall, wir beobachten euch überall. Das war ja gewollt, dieser Eindruck.
Ist Ihnen auch gelungen.
Ist Ihnen auch gelungen, ja. Und das zweite, der zweite Grund liegt natürlich darin, dass im Nachhinein viele, die man überführt hat, für die Stasi gearbeitet zu haben, sich damit entschuldigen wollten, dass sie sagten, na, hat doch fast jeder gemacht. Ihr glaubt, ich war Abteilungsleiter. Glaubt ihr, das ging ohne? Es ging aber ohne. Und das muss man wissen, dass es unglaublich viele Menschen gab, die angeworben werden sollten und Nein gesagt haben. Entweder sehr gerade oder mit irgendwelchen Tricks sich daraus laviert haben. Das sind übrigens meine Lieblingsgeschichten in den Akten immer gewesen, wie sich Menschen dem Zugriff der Stasi entzogen haben. Das sind unglaublich tolle Geschichten, wie Menschen, die keine Helden waren, die waren auch nicht alle Oppositionelle, die sind vielleicht auch zur Demo gegangen, waren manchmal sogar in der SED. Aber wenn es um die Frage ging, ob sie der Stasi was über ihre Mitmenschen berichten, das wollten die meisten nicht.
Haben Sie denn selbst mal Einblick in Ihre Stasi-Akten genommen?
Ja, in das, was davon übrig ist jedenfalls, ja. Und das war dann auch keine große Überraschung mehr, weil ich von meinen Freunden, die schon vorher Akteneinsicht hatte, schon wusste, wer so aus unserem Umfeld für die Stasi gearbeitet hat und wer nicht. Und ich hatte das große Glück, dass es niemand betraf, der zu meinen allerengsten Freunden oder nächsten Verwandten oder so gehörte. Das ist ja besonders bitter. Wissen Sie, wir haben ja alle 100 Freunde, aber 5 davon, auf die bauen wir. Und wenn wir da einen Verrat entdecken, das tut richtig weh in der Seele. Dass solche Menschen kenne ich auch, die sowas erleben mussten. Das ist mir zum Glück erspart geblieben.
Oder die sogar vom eigenen Ehepartner bespitzelt wurden.
Ja, das war die große Ausnahme, aber das gab es auch, ja.
Sie selbst hätten 2016 nochmal in die große Politik gehen können, als Angela Merkel Sie gefragt hat, ob Sie Bundespräsidentin werden wollen. Warum haben Sie damals abgelehnt?
Ich fand nicht, dass das zu mir passt.
Haben Sie es nie bereut, dass Sie abgelehnt haben?
Nee, das hab ich nicht. Also ich hab mich schwer getan mit der Entscheidung, weil es hat natürlich auch was Verlockendes und man kann so ein paar Sachen machen, die man sonst nicht machen kann. Aber es passte nicht zu meinem Leben und auch nicht, ehrlich gesagt, zu meinem Gesundheitszustand. Und ich bin jetzt sehr einverstanden damit, dass ich so entschieden habe.
Was Sie ja noch machen, Sie setzen sich für verschiedene Organisationen ein, sind unter anderem im Stiftungsrat einer Gedenkstätte, die sich für aktives Erinnern einsetzt, der Gedenkstätte Hohenschönhausen, der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt der Stasi. Was geht Ihnen vor, wenn Sie heute durch die Räume dieses ehemaligen Gefängnisses gehen, in denen die Stasi Menschen so viel Leid zugefügt hat?
Also ich bin zum einen, empfinde ich immer wieder Erleichterung, dass diese Räume zugänglich sind, dass man jetzt ohne Angst da durchlaufen kann, dass viele Menschen ihren, zum Beispiel ihren Angehörigen zeigen können, wo sie eingesessen haben. Das ist ja auch ein kleines Stück des Erinnerns und des Bewältigens, wenn ehemalige Häftlinge dort sind. Und dann ist es natürlich für sehr, sehr viele, sind das sehr eindrucksvolle Stunden, wenn sie von einem Häftling durch dieses frühere Gefängnis geführt werden und der ihnen auch vom eigenen Schicksal erzählt. Das ist nach wie vor, übt es einen großen Eindruck auf. Sowas ist ja immer, bleibt ja viel besser in Erinnerung, als wenn man irgendwas liest oder einen Film sieht.
Sie selbst leben heute noch in Berlin, im Osten oder im Westen der Stadt?
Im Osten, aber nur 300 Meter von der früheren Grenze entfernt.
Okay.
Aber wissen Sie was, immer wenn ich über diese, ist ja nur bei mir ganz in der Nähe, diese Bernauer Straße, und da ist auch dieser doppelte Pflasterstreifen, der den Verlauf der Mauer kennzeichnet. Und immer wenn ich darüber gehe, ohne Ausnahme, denke ich das und sage, ich kann jetzt hier rübergehen. Hier stand mal die Mauer. Ja, also das hört, glaube ich, nicht auf. Auch nach 30 Jahren noch nicht, dass mich das so mit Freude erfüllt.
Sie haben mal, das ist allerdings schon einige Jahre her, gesagt, ich habe ganz viele Freunde im Westen und auch im Osten, aber die beiden Freundeskreise mischen sich nicht so richtig. Ist es immer noch so?
Ja, also es gibt natürlich Verbindungen. Aber selbst in Berlin, in dieser ehemals geteilten Stadt, gibt es, glaube ich, noch gesellschaftlich ganz schön viel Trennungen. Es ist vorgekommen, dass ich auf einem Geburtstag im Westen war mit 70 Leuten und ich war die Einzige aus dem Osten, zum Beispiel.
Dann würde ich sagen, Sie müssen zu 30 Jahren Wiedervereinigung mit Ihrem Ost- und Westfreundeskreis mal eine große Party feiern.
Oder? Das hab ich doch längst gemacht.
Was wünschen Sie denn dem vereinten Deutschland zum 30. Geburtstag?
Ja, dass es trotz aller Probleme, die wir haben, doch immer Anlass zur Freude ist, zu sehen, in welchem Wohlstand und in welcher gefestigten Demokratie wir leben. Das ist heutzutage überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr. Und Menschen neigen ja immer dazu, das nicht wertzuschätzen, was sie haben, seit vielen Jahren haben. Und das wäre aber sehr wichtig, dass wir uns dessen immer bewusst sind, damit wir auch bereit sind, diese Werte zu verteidigen, wenn sie bedroht sind.
Frau Birtler, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für den Gast. Ich dachte mir, was gibt es denn Verbindenderes zwischen Osten und Westen als Humor? Ich habe für Sie ein schönes Büchlein gefunden. Ossi trifft Wessi heißt das, die 200 besten Witze seit der Wiedervereinigung.
Oh, da bin ich ja gespannt. Ostwitze oder Westwitze?
Beides.
Okay.
Also es geht Ihnen auf jeden Fall postwendend nach Berlin zu.
Vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute.
Herzlichen Dank, Frau Hein.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.